Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Neustiften,
dem Podcast, der interessante Menschen und Themen aus der Zivilgesellschaft vorstellt.
Mein Name ist Andrea Schiemens.
Und mein Name ist Jörg Schumacher. Schön, dass Sie dabei sind.
Ich freue mich sehr, dass wir heute eine neue Ausgabe des Kurs des Monats haben. Und heute geht es um das Thema Online-Fundraising. Und wir haben einen sehr doch bekannten, in der Szene bekannten Experten, der diesen Kurs verantwortet, nämlich Jona Hölderle. Jona, herzlich willkommen im Kurs des Monats.
Ja, hallo, ich freue mich hier zu sein und ich freue mich auch immer über die Kategorie Kurs des Monats, weil ich jedes Mal wieder feststelle, wie viele Kurse es gibt, die ich noch alle mal machen könnte, auch noch nicht kennen. Also auch immer eine schöne Möglichkeit, diese Vielfalt dann auch nochmal festzustellen.
Als ich das Thema Online-Fundraising gelesen habe, des Kurses und man dich als Verantwortlichen genannt hat, war ich gar nicht verwundert, weil du neben Mike ja quasi für mich als alter Fundraiser die Online-Experten sind, seit ich Fundraising mache, also schon seit 30 Jahren. Ich weiß gar nicht, ob ihr beide schon oder ob du, Jona, schon so lange dabei bist. Aber sag mal, wie bist du in dieses Thema Online überhaupt hineingeraten, bevor wir auf deinen Kurs zu sprechen kommen?
Ja, es fühlt sich so an, aber bei mir sind es erst 15 Jahre. Dann würde ich immer, wenn ich auf 30 Jahre gucke, würde ich immer noch den geschätzten Kollegen Kai Fischer mit reinmachen, der wirklich zu Zeiten schon an Online-Fundraising gedacht hat, an den ich zwar schon an Online vielleicht, aber noch nicht an Fundraising gedacht habe. Nee, ich bin über die Online-Schiene reingekommen. Ich hatte schon immer eine ganz klare Präferenz zur Non-Profit-Ecke. Also ich habe schon in meinem Jugendverband oder mehreren Jugendorganisationen viel gemacht und habe dann während des Studiums, so 2004 bis 2006, ein soziales Netzwerk für junge Journalistinnen. Also meine Jugendorganisation war damals die Europäische Jugendpresse und die Jugendpresse Deutschland und habe für die oder habe das einfach selber und weil ich halt bei denen war, dann für die zusammen mit einem meiner besten Freunde Youth Media gegründet. Das auf Deutsch hieß das dann Jugendfotos und Jugendmedien.de. Ein eigentlich aus heutiger Sicht klassisches, langweiliges soziales Netzwerk, wo man Fotos hochladen konnte, die Fotos unter Creative Commons Lizenzen hatte, also auch weiterverwenden konnte. Wir waren damals die erste deutsche Plattform, die diese Lizenz verwendet hat, weil wir da zufällig drüber gestolpert sind und sind damit so ein bisschen nebenbei in diesen Online-Topf reingefallen und in diesen sozialen Netzwerke-Topf.
Weil das. Aber du warst schon Startup, als es das Wort noch gar nicht gab, oder?
Ja, wobei Startup ja eine Gewinnabzielungsabsicht in der Regel hat und das hatten wir gar nicht. Wir haben das historisch, das muss ich ganz klein ausholen, sogar noch einen Schritt analoger gemacht. Ich habe damals eine Zeitung für diese Jugendorganisation layoutet, so richtig 20.000er Auflage.
Für die jüngeren Hörerinnen müssen wir sagen, Zeitung, das ist quasi Insta gedruckt, oder?
Ja, so richtig halbrheinisches Format und was es da immer gab. Ist auch das letzte Mal in meinem Leben, dass ich was mit Papier zu tun hatte. Aber da hatten wir eben Fotografinnen und Fotografen und hatten eben dieses Problem, ja, jetzt machen wir Fotos, die verschwinden bei uns auf irgendwelchen hässlichen Festplatten. Andere machen woanders schöne Fotos. Und da ging es schon wirklich ganz konkret immer um diesen Austausch, um diese Vernetzung und das, was wir uns ja alle mal von sozialen Medien versprochen haben, auch wenn es jetzt gerade eher in eine andere Richtung geht, um eben dieses Dezentrale, dass jeder hier mit jedem seine Medien austauscht, jeder das weiterverwenden kann. Und genau, und dadurch bin ich in diesen Online-Topf gefallen, habe da sehr viel Erfahrung gesammelt. Wir hatten dann am Ende so 30.000 Nutzerinnen und so, ich glaube, 60.000 Fotos, die man dort verwenden konnte. Und dann war irgendwann mein Studium fertig und ich brauchte einen Job. Und habe ich geguckt, wo gibt's irgendwas mit NGOs und Internet. Und bin dann beim NABU, beim Naturschutzbund gelandet, wo ich auch schon als Jugendlicher mal bei der Naturschutzjugend aktiv war. Und da gab es ein Trainee-Fundraising mit einmal so diesem ganz klassischen Trainee-Kram. Man kriegt Fundraising ein bisschen beigebracht und muss dafür ganz viel Dinge tun, zum Beispiel Daten in Datenbanken eintragen. Und auf der anderen Seite haben beim NABU die Trainees immer ein eigenes Projekt, irgendwas, was die separat aufbauen. Und das war, weil wir bewegen uns hier im Jahr 2009. Das war damals eben der Aufbau des Online-Fundraisings. Das war damals so unwichtig, dass man es einem Trainee übergeben hat. Und genau, deshalb habe ich sozusagen vom NABU das Fundraising gelernt, das dann gleich auf Online-Fundraising angewandt. Auch dann zu dem Zeitpunkt gerade so tief in den sozialen Medientopf reingegriffen, also für den NABU die ersten sozialen Netzwerke aufgebaut. Und ja, das war auch das eine Jahr Festanstellung, was ich in meinem Leben geschafft habe. Und dann reicht nicht für Renteneinzahlungspunkte, aber dann habe ich mich daraus selbstständig gemacht. Einfach weil das Thema beim NABU noch gar nicht groß genug gewesen wäre, um mir eine Vollzeitstelle zu geben. Und ich jung und wild und wagemutig war und auch glücklicherweise von sehr wenig Geld, was man damals als Trainee bekommen hat, gelebt habe. Das heißt, da war selbstständig werden kein großes Risiko. Und arbeite auch seitdem noch für den NABU im Online-Fundraising, aber eben seitdem als Externer. Und habe dann mit Schwerpunkt Social Media und dann eben immer stärker Online-Fundraising noch andere Organisationen beraten und begleitet. Und dann fing das eben auch damals, ne, das ist sozusagen die Gnade der rechtzeitigen Geburt, dann auch eben im Fortbildungsbereich an. Und deshalb mache ich das auch relativ viel dort. Genau, und deshalb 15 Jahre ist jetzt nicht 30 Jahre wie bei dir, aber für Online-Fundraising schon ein verhältnismäßig langer Zeitraum.
Absolut, absolut. Und nun gibt es diesen spannenden Kurs. Magst du uns dazu etwas sagen? Also zum einen, wie heißt der Kurs? Wann beginnt er? Das sind vielleicht die ersten wichtigen Fakten.
Genau, also das ist der Kurs Referentin, Referent Online Fundraising. Da können wir gleich gerne diskutieren, wie sinnvoll diese Bezeichnung Online Fundraising ist. Erkläre ich auch gleich beim Kurs nochmal ein bisschen näher. Das ist jetzt der 12. Kurs, der im September beginnt, am 11. bis 13. September in Berlin. So dieser klassische Referentinnenaufbau der Fundraising-Akademie. 3 Blöcke. In unserem Fall ist der 2. digital und noch ein paar nette Zusatzwebinare, die bei uns Praxiseinblicke heißen. Genau, und das ist der 12. Kurs. Du hattest gerade den anderen Kollegen Mike Maid schon erwähnt. Der hat die ersten Kurse gemacht und wir haben schon am Anfang ein bisschen gemeinsam konzipiert und ich habe den jetzt vor 3 Jahren, glaube ich, übernommen. Und genau, dann ist mal Referentin Online-Fundraising. Wir haben gerade letzte Woche den letzten Kurs beendet mit Sekt und Zertifikaten. Und genau, der bringt Fundraiserinnen und Fundraisern das Online-Fundraising bei.
Jetzt hast du aber gerade angedeutet, dass du nicht sicher bist, ob der Name Online-Fundraising der richtige Begriff ist. Darf ich da mal reinhaken, was lässt dich an diesem Titel zweifeln?
Nein, also der Begriff ist natürlich richtig, sonst hätten wir einen anderen gewählt, aber Online-Fundraising ist zum Glück mittlerweile nicht mehr so separierbar, wie das eben vielleicht vor 15 Jahren noch war, sondern Online-Fundraising heißt mittlerweile eigentlich immer online im Fundraising oder digital im Fundraising und ist keine so separate Disziplin. Wir haben Online-Fundraising, wie du weißt, im Großspendenbereich, wir haben Online-Fundraising im Testamentebereich, wir haben es natürlich ganz stark im Akquisebereich, also im Lead-Generierung, Erstspendengewinnung, wir haben es aber auch bei Bindungsspenden, wir haben das Thema E-Mail-Marketing, wir haben das Thema Social Media. Es hat sich mittlerweile einfach ausdifferenziert und ich halte jetzt grundsätzlich das nicht immer für so sinnvoll, da insbesondere in den Stellen, aus so einem Medienblick draufzuschauen. In der Fortbildung ist das aus meiner Sicht nach wie vor sinnvoll, weil wir ja auch nicht jetzt nur Online-Fundraiserinnen und Online-Fundraiser dort ausbilden, sondern eben Fundraiserinnen und Fundraisern die Online-Kompetenz beibringen. Das heißt, wir haben auch manchmal Mailing-Kollegen in diesem Kurs drin oder Kolleginnen, die dann eben danach die Zusammenarbeit mit den Onlinern, zum Beispiel mit der Online-Redaktion, besser machen können. Oder die klassischen Allrounderinnen und Allrounder, die wir ja auch noch in ganz, ganz vielen Organisationen haben, die jetzt nicht danach rausgehen und sagen, ich bin jetzt nur noch online, sondern die dann eben auch in diesem Kurs lernen, wo lohnt sich die Integration, wo können wir das hier anwenden. Aber am Ende, ja, sind wir jetzt fällt mir leider kein guter deutscher Begriff ein, in einer Multi-Touchpoint-Welt. Mhm. Also wir haben so viele Kontaktpunkte im Fundraising, dass sich hier auf ein einzelnes Medium zu konzentrieren in der Regel sinnlos ist. Und
jetzt könnte man ja meinen, Jona, dass gerade bei den jüngeren FundraiserInnen, die sind ja alle digital fast aufgewachsen, so wie du auch, und können das alle schon. Aber offensichtlich ist dieses Thema online im Fundraising ja, hat ja nochmal einen anderen Aspekt als die Frage, wie ist denn meine digitale Kommunikation, oder?
Ja, auf jeden Fall. Und wir müssen, jetzt muss ich vorsichtig sein, wie ich das formuliere, aber wir müssen manchmal unterscheiden in Mediennutzung und strategischer Anwendung von Medien.
Ja, zum Beispiel.
zum Beispiel gibt es sehr wenig Jugendorganisationen, die eine sehr gute Social-Media-Arbeit machen. Obwohl wir ja sagen würden, in den Jugendorganisationen sitzen lauter junge Leute, die haben doch die absolute Anwendungskompetenz. Und haben sie auch. Die meisten Menschen haben jetzt, dem muss man nicht erklären, wie die Bedienung von Instagram, TikTok und Co. funktioniert. Aber das als Organisation strategisch anzuwenden, das im Fundraising strategisch anzuwenden, ist durchaus nochmal eine andere Schiene.
Okay, und wie würdest du empfehlen, wie kann man das anlegen strategisch? Was ist so deine Einschätzung?
Also in der Ausbildung machen wir das, indem wir wirklich auf der einen Seite, ich sag mal, eine Methodenlehre haben, wo es dann wirklich um Social Media, E-Mail, Website, Suchmaschinen und den ganzen Kram geht. Und auf der anderen Seite eben um diese ganzen Anknüpfungspunkte. Also was bedeutet das jetzt fürs Großspenden-Fundraising, was bedeutet das jetzt für die Mailings, was bedeutet das jetzt für die Gesamtstrategie, und dann uns auch immer noch mal ganz stark diese Methoden des Analysierens und Testens anschauen. Da haben wir ja im Online-Bereich sehr große Vorteile, weil es deutlich leichter ist und vor allem günstiger als in den meisten anderen Bereichen. Also das ist so ein bisschen auch zu so einem Trial-and-Error-Mindset geht, dass wir einfach Dinge auch ausprobieren und uns weiterentwickeln. Genau, also das ist der Ansatz, den wir jetzt in dieser Ausbildung wählen. Immer wohl wissend, dass diese Ausbildung schon überwiegend von Menschen genutzt wird, die zumindest ein Fundraising-Verständnis haben. Also wir bringen hier Menschen mit einem Fundraising-Verständnis das Online-Fundraising bei und jetzt weniger Menschen, die zum Beispiel aus einer Online-Agentur kommen und Fundraising-Erfahrung sammeln, die sind aus meiner Sicht meistens im allgemeinen Referentinnenkurs zum Beispiel viel besser aufgehoben, weil die dann wirklich diese Fundraising-Einordnung bekommen. Ja, und in Organisationen ist es eine schwierigere Frage.
Das glaube ich. Das glaube ich total. Ich wollte jetzt gerade mal fragen, kannst du mal kurz schildern, wie ist der Kurs aufgebaut? Du hast ja diese Blöcke genannt, diese drei, die ihr habt, und gerade der Teil, wo ihr euch in Berlin trefft, den fände ich spannend. Was sind da deine inhaltlichen Schwerpunkte?
Genau. Also wir haben, wie gesagt, diese drei Blöcke. Ich glaube, die haben fast alle dieser Referentinnen, Referentenkurse. In unserem Fall der Auftakt in Berlin physisch, dann ein Block, der digital stattfindet mit 5 einzelnen Tagen, und dann der Abschluss mit Agenturarbeit, der dann bei uns in Siegburg stattfindet. Und der erste Block, das muss man jetzt immer vorsichtig sein, weil sich das natürlich nach Verfügbarkeit der Referentinnen und Referenten manchmal ein bisschen ändert. Der erste Block ist wirklich ich nenne den Einordnungsblock. Wir haben am ersten Tag von drei unterschiedlichen Referenten eigentlich das gleiche Thema, nämlich was ist Online-Fundraising, und kriegen hier ganz unterschiedliche Perspektiven. Das mache einmal ich, dann macht das einmal Jörg Reschke, der dann jetzt ja gerade bei Capgemini so von einer sehr strukturierten Beratungssicht da drauf kommt. Dann hat das jetzt im letzten Kurs Bianca Prieden nochmal gemacht, die das dann aus so einer Businessplanung, KPI-Sicht macht. Also einfach, um diesen Raum einmal zu öffnen, was das alles bedeutet. Weil jeder kommt da rein mit so einer meistens sehr klaren Vorstellung Und die Erfahrung sagt, manchmal muss man es ein bisschen weiten, dass es eben nicht so ein klar abgegrenzter
Bereich ist. Ja, das ist aber cool, dass, und dann, dass ihr das, dieses eine Thema aus drei Perspektiven, du hast das Einnorden genannt, ich würde sagen, den Horizont erweitern, aber der Norden gehört ja auch zum Horizont dazu. Das ist schon ein cooler Ansatz, das so zu sehen.
Ja, und eben um klar zu machen, dass es gibt nicht die Online-Fundraising-reine Lehre. Es gibt nicht das, was der Jona sagt, ist das Einzige, was hier stattfindet.
Aber schade, ne?
Aber deshalb, ich komme gleich drauf, deshalb kommt dann der ganz, ganz wichtige Teil, und der kommt meistens schon in diesem Block, wenn nicht direkt im zweiten Block. Dieses Jahr wird der dann direkt am nächsten Tag kommen. Und das ist nämlich das Thema Analyse und Testing. Also wirklich die Frage, am Ende zählt das, was funktioniert. Und das kriegen die Teilnehmenden manchmal unangenehm von mir eingebläut, dass es am Ende eben nicht heißt, wir machen das so, wie die großen Organisationen das machen, wir machen das so, wie eben manchmal auch nicht so, wie der Jona das sagt, sondern wir stellen hier Theorien auf und wir lernen das für unsere Zielgruppe, für unsere Organisation, für auch unsere Zeit. Also wir sehen ja gerade, dass sich in den letzten 2 Jahren da auch schon wieder sehr, sehr viel verändert hat. Das heißt, wir gehen hier wirklich auf die Themen Analyse und Testing rein, als Basis dafür, ja, für professionelles Online-Fundraising. Und der dritte Teil, der dann in diesem ersten Block stattfindet, ist ein Medienteil. Das ist dann meistens der spaßigere Teil. Da geht es dann auf der einen Seite wirklich um Webdesign. Also gibt es dann einen Blog, der heißt Psychologie der Wahrnehmung, Design, HTML und Technik. Und zum anderen der Einsatz von Foto und Video und Storytelling. Das mediale Grundrauschen hier. Und das macht natürlich auch besonders Spaß, das im physischen Teil zu machen, weil man da schön üben kann, weil man da sich schön austauschen kann. Und weil die Blöcke immer so lang sind.
Ja, aber da legst du ja die Latte für die 3 ersten Tage, für den ersten Block schon sehr hoch. Wie kannst du dieses Niveau dann im digitalen Teil halten?
Ja, also die kommen ja auch immer, also das ist aber, glaube ich, bei fast allen Akademiekursen, aus so 3 Tagen kommt man dann schon auch mit Kopfrauschen raus. Der zweite Tag ist ja auch von 9 bis 9. Das ist schon eine Herausforderung. Das machen wir im digitalen Teil ein bisschen entspannter. Der geht dann immer nur von 9 bis 15 Uhr 5-mal. Und das ist dann wirklich der Methodenteil. Also dann gibt's einen Tag E-Mail, einen Tag Social Media, einen Tag SEO, einen Tag Social Media, einen Tag Werbung, einen Tag Texten. Jetzt habe ich zu viele Tage genannt, aber grob sind das die Blöcke. Und dann kommen so kleine Sachen wie Datenschutzrecht auch da mit rein. Also da geht's dann ein bisschen weniger um diesen Gesamtblick da drauf, sondern wirklich um die einzelnen Methoden. Und das ist auch die Erfahrung, dass sich das eben für den Online-Teil besser eignet, weil man da drin bleibt. Und dann haben wir eine Besonderheit, die es, glaube ich, so in keinem anderen Kurs gibt, dass wir dazwischen nochmal 5 Webinare haben, die diese 3 Kurseinheiten, Kursblöcke begleiten. Und das sind Praxiseinblicke. Das sind Kolleginnen und Kollegen, die ich auch jedes Mal für jeden Kurs neu raussuche, je nachdem, was da so an Bedarf ist, die wirklich mal 1 Stunde einfach erzählen, so läuft Online-Fundraising bei uns. Und das war im letzten Kurs dann zum Beispiel mal 1 Stunde zum Thema digitalen Erbschaftsmarketing mit Lea Moliterni vom Schweizerischen Roten Kreuz, die gerade eine tolle Kampagne gemacht hatten. Das war 1 Stunde zum Thema Marketing Automation von Ilona Diefenbach von Sea-Watch. Das war dann mal 1 Stunde zu Testing und Kampagnen von der Wikimedia mit Till. Let's go. Also manchmal wiederholen die sich, aber da frage ich dann auch im ersten Block ab, wo so das Interesse ist, dass wir eben nicht nur diesen theoretischen Teil haben, sondern ganz konkret sehen, so läuft das woanders. Und man dann mal einen Einblick in eine große, mal in eine kleine. Wir hatten Begüm Tusch von German Zero mit dabei dieses Mal. Also ganz konkret, und das ist meine Erfahrung, dass man da einfach nochmal ganz andere Referentinnen und Referenten bekommt, wenn die nicht die Aufgabe bekommen, ich muss einen Bereich hier erklären, sondern die den Auftrag einfach bekommen, zu sagen, wie sie das machen. Und genau.
Und der letzte Block ist dann.
Und dann gehen wir in den dritten
Block. Das ist dann die Agenturarbeit.
Ja, das ist Fluch und Segen eines jeden Kurses. Der letzte Block ist dann die Agenturarbeit, also läuft wieder 3 Tage. Wir schließen uns da in Siegburg im KSI, im Katholisch-Sozialen Institut, ein. Und ja, jeder, der schon mal eine Agenturarbeit in der Akademie gemacht hat, weiß, das ist der währenddessen anstrengendste Teil und der Teil, an den man sich am meisten erinnert und den auch die meisten dann wenn man sie ein Jahr später fragt, noch in ihrem Kopf haben. Und die Agenturarbeit ist dann wirklich die praktische Anwendung all dessen, was wir gelernt haben. Das heißt, vom Abend des ersten Tages nach dem Abendessen bis zum Morgen des dritten Tages sind die eigenverantwortlich in Kleingruppen dabei, ein Konzept zu erstellen für eine echte Organisation und sind da relativ frei, werden von mir natürlich begleitet, bekommen vorher auch nochmal eine Einordnung, was Agenturarbeit bedeutet. Jetzt habe ich schon wieder Einordnung gesagt. Und müssen dann selbstverwaltet, auch mit eigenem Zeitmanagement, eben bis morgens um 9 eine Präsentation erstellen und dann vor dem realen Kunden, also real im Sinne, es ist eine echte Organisation, irreal natürlich in dem Sinne, als dass die jetzt nicht dann die Agentur beauftragen, müssen davor dann ein Konzept pitchen. Der Kunde, die Kundin wählt dann auch eine Organisation aus und gibt Feedback natürlich und dann kommt der ganze Feedback-Reigen, dass wir uns natürlich gegenseitig...
Aber das klingt ja nach einer schlaflosen Nacht für die Teilnehmer.
Diese Gruppe war total gut, was Zeitmanagement angeht diesmal. Die waren um 11 am zweiten Tag beide Gruppen fertig. Letztes Jahr habe ich auch nachts um 3 dann nochmal die E-Mail mit der fertigen Präsentation bekommen. Ich sag immer, ich gehe um 11 ins Bett. Also nach 11 darf man mich dann nicht mehr beanspruchen. Die waren gut, ja. Also wie immer durchwachsen, aber.
Und gibt es da auch für dich überraschende Ergebnisse, also im Positiven überraschend?
Ja, total. Also wirklich in der Vielfalt, die dann bei so allgemeinen Fragestellungen wie wir brauchen eine Weihnachtskampagne oder wir brauchen eine Lead-Generierungskampagne oder wir brauchen eine Strategie für den Website-Relaunch oder sowas, da kommt schon eine Vielfalt bei raus, bei der ich manchmal, um ganz ehrlich zu sein, am Anfang denke, oh, die verrennen sich. So, weil das eben, da sind wir wieder beim Anfang, vielleicht nicht meinem das würde ich als allererstes machen, entspricht. Und weil da vielleicht auch manchmal ein bisschen noch unrealistische Vorstellungen dabei sind, die aber häufig eben zu einer unheimlichen Kreativität führen. Und ich sag mal, mit dann nochmal einem Realitätscheck dann häufig auch anwendbar sind. Jetzt häufig nicht direkt in dem, was dann morgens um 9 präsentiert wird. Und ich glaube, das ist aber auch bei allen Kursen so, dass der Kunde, die Kundin sich dann meistens ja auch was reinpickt. Rauspickt. Und wir hatten jetzt zum Beispiel gerade von der Organisation, die in der Agenturarbeit davor dran war, dann jetzt ein Jahr später das Feedback, hey, die Kampagne ist abgelaufen, wir haben damit 30.000 Euro eingenommen, nochmal vielen Dank für die kreativen Ideen. Also das ist ja auch für die Teilnehmenden einfach schön, dass da ein bisschen was rauskommt. Aber ich habe immer schlaflose Nächte. Weil
ja, warum hast du schlaflose Nächte?
Weil ich keine Kontrolle mehr habe. Normalerweise ist man als Kursleiter ja in der Kontrolle. Ich bringe irgendwas bei, das habe ich mir vorher überlegt, das ist konzeptioniert. Und in der Agenturarbeit, ja, dann kommt es halt schon mal vor, dass man um 15 Uhr da ist und denkt, oh, die sollten bis heute Abend das fertig haben, die verrennen sich gerade. Und irgendwie klappt es aber immer.
Aber dir macht der Kurs ja offensichtlich Spaß. Warum? Was ist für dich das Besondere an diesem Kursformat?
Es ist das Intensivste, was es in der im Bereich Online-Fundraising momentan gibt und dementsprechend auch das, wo die engste Beziehung zu den Teilnehmenden ist. Also ich kenne ja dann am Ende des Kurses alle Organisationen, deren deren Herausforderungen, deren USPs, deren Besonderheiten und ich genieße das einfach, die ja nicht nur Inputgeber zu sein, sondern wirklich in den Organisationen drin zu sein und mit denen dann auch einen Weg zu gehen. Und das ist ja eine Besonderheit von diesen Kursen, die immer so ein halbes Jahr lang gehen, dass in diesem halben Jahr ja schon eine Form von Veränderung in den Organisationen stattfindet. Immer dann auch, wenn man nach dem einen Treffen sich dann beim zweiten Treffen wieder trifft, dann Feedback bekommt, ah, jetzt, ja, wir haben bei uns jetzt die Analyse eingeführt, wie waren das nochmal hier? Oder auch, ah, ich habe einen Konflikt mit der Buchhaltung, wie soll ich den lösen? Also das ist einfach durch die Intensität sehr praxisnah dann doch wieder, obwohl es so eine klassische Fortbildung ist.
Letzte Frage, Jona, warum sollte man sich bei diesem Kurs eintragen? Warum sollte ich mich anmelden?
Also ich glaube, der Kurs ist wichtig für alle Menschen, die Interesse und Offenheit für dieses Thema online haben und vielleicht auch so ein bisschen die Hoffnung, dass man damit das ein oder andere Problem lösen kann und die wirklich mal breit verstehen wollen, was da passiert. Und deshalb sind es auch diese drei Hauptzielgruppen, also einmal diese Einzelkämpferinnen und Einzelkämpfer, für die online einfach eine wichtige Rolle spielt, an dem man nicht vorbeikommt, aber eben auch die Fundraiserinnen und Fundraiser, wir hatten auch mal in einem Kurs einen Erbschaftsmarketing-Kollegen, die einfach ein Verständnis dafür haben wollen, was das Internet macht. Und die dritte Zielgruppe dann natürlich die jungen Fundraiserinnen und Fundraiser, die vielleicht gerade ja eher so am Anfang ihrer Karriere sind und die ja schon wissen, dass sie sich in dem Bereich spezialisieren wollen. Und ja, danach dann eben zumindest wissen, wo sie weitermachen können und vielleicht auch, wo sie dann mit Learning by Doing weitermachen müssen.
Auf jeden Fall macht das Lust auf den Kurs. Aber bevor wir aufhören, es gibt ja noch einen zweiten Kurs, nämlich der Zirkel, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Genau, das ist ein neues Format, was ich dieses Jahr erfunden habe. Wir haben es jetzt mal Online-Fundraising-Zirkel genannt. Und das ist sozusagen der Nachfolgekurs. Ist jetzt nicht nur für Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieses Kurses da, sondern das ist konzipiert für Menschen, die aktives Online-Fundraising machen, aber damit vielleicht manchmal ein bisschen alleine in ihrer Organisation sind. Also jetzt weniger für die Menschen, die jetzt in einem großen Online-Fundraising-Team bei Ärzte ohne Grenzen sind, wo wir dann vielleicht ein paar Mitarbeitende haben, sondern bei denen es dann darum geht, über 12 oder 10 Monate, über ein Jahr von einem Zirkel, also anderen Fundraiserinnen und Fundraisern begleitet zu werden. Das Ganze mache ich als Kursleitung wieder und da treffen wir uns am Anfang und am Ende einmal und dazwischen ist das digital wirklich im Monatsrhythmus und jeder Teilnehmende kommt mit einer Herausforderung, einem Projekt, das in diesem Jahr stattfinden soll und bekommt dann eben eine ganz individuelle Begleitung, muss dann auch mal präsentieren, muss dann also auch mal sein eigenes Konzept vorstellen, selber recherchieren und da geht es eben um zwei Dinge. Natürlich einmal, sich bildungsmäßig weiterzuentwickeln, da gibt es einen Input-Teil, aber eben vor allem in der Gruppe gemeinsam ja Menschen zu haben, die man zurückfragen kann, denen man vielleicht auch mal sein Leid klagen kann, mit denen man Erfolge teilen kann, gerade in den Organisationen, und davon haben wir einfach sehr viele, wo Online-Fundraising jetzt nicht von einem Team gemacht wird, sondern vielleicht von einer Person, vielleicht auch mal von zwei Personen, die ja vielleicht innerhalb der Organisation dann nicht immer die Anbindung haben, dass jeder ihre Probleme nachvollziehen kann, jeder ihre Freuden teilen.
Ja, eine spannende Idee und ein cooles Konzept. Es klang am Anfang so ein bisschen wie eine betreute Selbsthilfegruppe, aber tatsächlich tatsächlich ist es ja eine Motivations- und Austauschrunde. So habe ich das verstanden.
Genau, also ja, wobei ich jetzt Selbsthilfegruppe auch, also ich kenne ja dank unserer Arbeit sehr viele sehr tolle Selbsthilfeorganisationen, finde ich durchaus auch positiv, aber eben immer in dieser Kombination. Auf der einen Seite der Austausch und auf der anderen Seite, so ein bisschen wie ich das vorhin bei den Praxiseinblicken gesagt habe, eben auch der Input. Das heißt, jedes Treffen beginnt mit einem Input und auch das, und das ist wieder die Herausforderung für mich, ist noch nicht durchgeplant, sondern hängt dann von den Teilnehmenden ab. Wenn dann also ein Teilnehmer, eine Teilnehmerin zum Beispiel dahin kommt, weil sie das Online-Peer-to-Peer-Fundraising im nächsten Jahr ausbauen wollen, gehe ich los und suche mir eine Referentin, einen Referenten aus einer Organisation, bei denen tolles Peer-to-Peer-Fundraising stattfindet. Und das ist ja aus meiner Sicht jetzt wiederum der Traum als Kursleiter der Fundraising-Akademie, dass das einem schon Türen in die Organisationen öffnet. Also wenn man Menschen aus der Praxis anfragt, sind die meistens sehr offen und sehr bereit dazu, Inhalte auch zu teilen. Und wir haben so viele kompetente Leute in diesem Bereich. Wir haben jetzt in dem Online-Fundraising-Referentinnenkurs insgesamt 12 Referentinnen gehabt. Also das ist ja auch eine Vielzahl an Einblicken, die man dort dann immer bekommt.
Macht beides Lust. Und für unsere Hörerinnen und Hörer gibt es dann hier im Text zum Podcast auch die jeweiligen Links für die beiden Angebote mit Jona. Danke dir für das Gespräch, lieber Jona.
Vielen, vielen Dank und an alle. Ne, man kann sich immer an die Akademie wenden. Man kann sich aber aus meiner Erfahrung auch immer gut an die Kursleiterinnen und Kursleiter wenden. Die geben einem auch, wenn es da Rückfragen gibt, meistens tolle Infos. Und meistens gibt es auch noch mal einen Infoabend davor für die Kurse auch. Da kann man sich auf jeden
Fall... Also wer Fragen hat, sprecht direkt Jona an.
Genau.
Recht herzlichen Dank, Andreas. Vielen Dank, dass Sie dabei waren.
Und wenn Sie mehr erfahren wollen über spannende Menschen und spannende Themen, besuchen Sie uns auf unserer Website www.neues-stiften.de. Wir freuen uns auf Sie.